Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer und Redakteurin bei Bunte. Ja, die Monarchie steht in Spanien auf wackeligen Beinen. Doch König Felipe und Königin Letizia haben eine Geheimwaffe in petto. Ihre Töchter Leonor und Sophia sollen das Image des Königshauses retten. Aber kann das wirklich gelingen? Diese Frage wollen wir heute beantworten und dafür ist meine liebe Adelskollegin Antonia Barbarino zu Gast. Aber bevor wir darauf eingehen, schauen wir erstmal, was bei unseren Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight. Endlich ist wieder die Wiesn oder wie Nicht-Bayer sagen, das Oktoberfest. Und wer es vielleicht nicht weiß, das ist jedes Jahr die weltweit größte Flirtbörse. Und wie jedes Jahr sind natürlich auch sämtliche Promis vertreten, die von einer Party zur nächsten tingeln. Schon in den ersten Tagen waren unter anderem Arnold Schwarzenegger, Florian Silbereisen, Viktoria Swarovski oder auch der frisch verheiratete Thomas Gottschalk mit seiner Carina dabei. Nicht nur das Bier, sondern vor allem auch der Champagner fließt bei den VIPs. Und da können bei dem einen oder anderen auch mal die Hemmungen fallen. Es wird auf den Tischen getanzt, gefeiert, gekuschelt und geflirtet, aber vor allem auch eins, getuschelt. Wer ist wo eingeladen? Wer kommt mit wem? Und wer war vielleicht wieder einmal zu viel beim Schönheitsdoktor? Und bei Bunte wollen wir natürlich genau das auch wissen. Fangen wir doch mal an. Zum einen war die Ehe von FC Bayern-Star Thomas Müller mal wieder das große Thema. Denn während seine Fußballkollegen wie Manuel Neuer oder Harry Kane sich alle strahlend mit ihren Frauen im Käferzelt zeigten, war er mal wieder solo unterwegs. Wo war seine Ehefrau Lisa? Wir wissen ja, dass sie sich nicht so gerne als Spielerfrau sieht, aber früher war sie eigentlich immer auf der FC Bayern-Wiesn dabei. Die Gerüchteküche brodelte natürlich, aber es gab einen guten Grund für ihr Fehlen. Die Springreiterin war mit Freundinnen in Hamburg auf dem Konzert der Band Linkin Park. Klar, jetzt behaupten natürlich wieder böse Zungen, dass die beiden längst getrennt sind. Aber vielleicht haben die beiden auch eine gesunde Beziehung und geben sich viel Freiraum und jeder darf seinen Leidenschaften nachgehen, was ja wirklich auch gut ist. Kommen wir zum diesjährigen Flirtkönig. Dieser Titel geht ganz klar an Komiker Oliver Pocher. Nach seiner Scheidung ist er ja wieder frisch Single und er gab auf der Wiesn ordentlich Gas. Man sah ihn zum einen sehr innig mit Simone Ballack, dann mal wieder Arm in Arm mit Reality-Sternchen Evelyn Bodecki oder auch mit dem ein oder anderen Wiesn-Playmate. Auch seine Ex Sandy Meyer-Wölden war dabei, aber die hatte nur Augen für ihren neuen Freund Alexander. Aber für Olli war das gar kein Problem, denn er scheint sich bestens mit ihm zu verstehen. Die drei posteten sogar ein gemeinsames Foto auf Instagram. Naja, schön, dass sich Olli wenigstens wieder mit einer Ex gut versteht. Fast schon leid konnte einem die Tochter von Tennislegende Boris Becker tun. Anna Ermakova ist mit ihren 24 Jahren eigentlich im besten Flirtalter. Aber sie wurde wie immer von Mama Angela auf Schritt und Tritt bewacht. Aber ihr habt es schon gemerkt, so eine heimliche Knutscherei zwischen zwei Promis hat noch gefehlt. Da müssen wir irgendwie noch drauf warten. Aber die Wiesn geht ja glücklicherweise noch über eine Woche und da wird noch einiges passieren. Und wenn es das tut, dann werden wir es euch natürlich hier verraten. Das spanische Königshaus hat turbulente Jahre hinter sich. Vor allem die letzten Monate waren geprägt von vielen Skandalschlagzeilen. Es ging um angebliche Affären, Scheidungen, Vertuschungsversuche, Korruption und vieles mehr. Und schon oft stand die Monarchie kurz vor dem Aus. Doch König Felipe und seine Ehefrau, Königin Letizia, wollen das nun mit allen Mitteln verhindern und sollen einen geheimen Plan geschmiedet haben. Sie setzen auf die nächste Generation. Ihre beiden Töchter, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sophia, sollen die Krone retten. Wie genau das aussieht und mit was sich das Königshaus all die letzten Jahre herumschlagen musste, bespreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarino. Hallo Antonia.
Hallo Babsi.
Irgendwie scheint ja leider auch der Plan nicht aufgegangen zu sein, dass Felipe eine neue positive Zukunft der Monarchie einläutet. Warum ist es ihnen denn doch nicht so wirklich gelungen?
Also man muss sagen, am Anfang ist es ihm ja gelungen. Nachdem sein Vater eben abgedankt hat, hat er das geschafft, auch die Monarchie wieder beliebter zu machen in Spanien. Aber durch die ganzen Skandale, die jetzt wieder aufkommen, ja, kriegt halt das Image und sein Ruf so einen Knacks einfach. Und dazu kommt, dass das Land ja immer wieder in Unruhe ist wegen den Abspaltungsversuchen von Katalonien. Und Felipe, das Staatsoberhaupt, steht für die Einheit Spaniens, die auch immer wieder proklamiert. Und die ist jetzt eben in Gefahr. Und der steht auch immer so in Diskrepanz eben zu seiner Figur.
Okay, ich verstehe. Und deswegen macht er es ja genau richtig. Er sucht jetzt nach jemandem, der ihn da retten kann. Es sind neue Helden gefragt. Und das sind in diesem Fall seine Töchter Leonor und Sophia. Und man hat die beiden Schwestern ja wirklich vermehrt in der Öffentlichkeit gesehen in den letzten Monaten. Wie sollen die beiden denn nun die Monarchie retten?
Also ganz allgemein kann man sagen, dass das spanische Königshaus einfach eine komplett neue Strategie verfolgt und die heißt, nahbar, bodenständig und modern zu sein. Und diesen Imagewandel kann man gerade sehr gut beobachten. Also das Königshaus ist jetzt seit kurzem auch auf Instagram. Da kann man jetzt eben die königliche Familie bei ihren ganzen Auftritten begleiten. Und damit sind sie ja eigentlich schon ein bisschen hinten dran. Also wenn man sich England anschaut, die machen das schon seit Jahren, dass sie immer wieder so kleine Snippets hochladen.
Schweden auch.
Und das ist ja auch nicht nur ein Instrument, um Transparenz zu zeigen und Einblicke zu geben, sondern auch um zu kontrollieren, was nach außen kommt. Und ja, außerdem wirkt der König extrem nahbar in letzter Zeit. Also man hat es bei der Europameisterschaft gesehen oder auch bei den Olympischen Spielen. Da geben die Athleten ihm Bussis, umarmen ihn, klatschen ihn ab. Und das ist im royalen Protokoll ja eigentlich nicht so vorgesehen. Aber er lässt es zu und genießt es auch so ein bisschen. Die Geheimwaffe aber von Felipe und Letizia sind, wie du schon angesprochen hast, ihre zwei Töchter, Leonor und Sophia. Die sind jetzt 18 und 17 und stehen eben auch so für das neue, moderne spanische Königshaus. Die übernehmen jetzt immer mehr repräsentative Aufgaben in der Öffentlichkeit. Die Thronfolgerin macht ja auch gerade ihre Militärausbildung. Und auch Infantin Sophia soll für ein Jahr zum Militär gehen. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil zum Beispiel andere europäische Gleichgesinnte von ihr, zum Beispiel Alexia der Niederlande, also die jüngere Schwester von Thronfolgerin Amalia, machte nach ihrer Schulausbildung erstmal ein Gap Year, was ja auch viele Mädchen aus der Gesellschaft so machen, die halt so ein normales Leben führen. Und sie wird auch im Herbst ihren ersten Solo-Auftritt haben, wo sie quasi ohne die anderen vor die Öffentlichkeit tritt. Also man sieht, die beiden werden so richtig, ja, schon fast inszeniert, um eben das Moderne zu zeigen und aber auch schon mal, um den Thronwechsel für die Zukunft vorzubereiten, weil das muss ja auch alles langjährig geplant werden.
Ich finde auch, man hat es gerade in den letzten Wochen gemerkt und bei den Olympischen Spielen jetzt auch, im Vergleich zu anderen Königshäusern, also man hat gerade von Maxima und Willem Alexander die Kinder schon immer sehr präsent gehabt. Die drei Kinder waren irgendwie immer in der Öffentlichkeit, haben gelacht, haben sich gezeigt, waren menschlich und man konnte Leonor und Sophia nie so wirklich einordnen, weil sie irgendwie, man hatte das Gefühl, sich immer so ein bisschen versteckt haben hinter Felipe und Letizia und so unscheinbar wirkten. Und jetzt merkt man so richtig, hey, wir sind da, wir wollen was bewegen, uns gibt's auch noch. Und wie sie sich auch mit den ganzen Olympiateilnehmern unterhalten haben. Also sie haben ja wirklich jegliches Turnier irgendwie angeguckt und gelacht und haben sich gut verstanden. Also ich glaube, die machen das schon ganz gut mit dem Imagewandel. Aber was weiß man denn allgemein über Leonor und Sophia? Wie ticken die beiden denn so?
Also du hast es gerade schon angesprochen, man hatte das Gefühl, die waren jahrelang so ein bisschen versteckt oder standen auf jeden Fall im Schatten ihrer Eltern. Ich meine, die waren ja auch noch Kinder und ich meine, Sophia ist ja auch noch nicht mal volljährig. Aber man kann sagen, dass Leonor sich auf jeden Fall überhaupt nicht auf ihrem Prinzessinnenstatus ausruht. Also sie ist super fleißig, sie gibt ihr Bestes. Sie schläft auch zum Beispiel bei der Militärausbildung mit den anderen im Zimmer und bekommt da überhaupt keine Sonderbehandlung. Aber über ihre Interessen ist tatsächlich nicht so viel bekannt, wie jetzt von anderen Thronfolgern in Europa. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, neben Militärausbildung, öffentlichen Auftritten und was sonst noch alles die Aufgaben der Thronfolgerin sind, bleibt auch nicht mehr so viel Zeit, um viel Freizeit zu haben. Und ja, Sophia ist ein begeisterter Fußballfan. Man hat es auch gesehen, sie war ja auch mit Felipe, mit ihrem Vater zusammen bei der EM und Spanien hatte dann sogar gewonnen. Und es stand sogar mal im Raum, dass sie eine richtige Fußballerkarriere startet. Aber das musste sie jetzt auch wieder an den Nagel hängen, da ja jetzt doch ihre Militärausbildung quasi losgeht.
Das wäre mal was gewesen, eine Prinzessin, die Fußballkarriere macht. Ja. Und verstehen sich die Schwestern untereinander?
Also die sind wirklich ein Herz und eine Seele. Es gibt auch Aufnahmen von früheren Auftritten, wo die beiden Händchen halten, sich immer wieder zulachen und einfach so, man merkt diese gegenseitige Unterstützung. Und das finde ich halt besonders schön, weil das Königshaus wurde in der Vergangenheit durch so viele Intrigen und Gerüchte gespalten, irgendwie auch die Familie. Also da war gar nicht mehr dieser Familiengeist vorhanden. Und dass die beiden jetzt so eine Einheit sind und sich gegenseitig so unterstützen, ja, gibt einfach ein positives Gefühl für die Zukunft.
Also du glaubst, dass die beiden die Krone retten können?
Ich glaube, trotz der ganzen Skandale, dass die Mädchen eben ihre Familie wieder in positives Licht rücken. Sie haben so ein gutes Image derzeit und schaffen das so, diese Modernität da reinzubringen, die es auch einfach braucht.
Ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen. Es war einiges los in der spanischen Monarchie. Vor allem die letzten Monate sorgte ein Thema für ganz viel Aufregung. Das Affärendrama rund um Königin Letizia. Vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen erzählen, was genau da los war.
Den Stein ins Rollen gebracht hat Autor und Journalist Jaime Peñafiel. Der hat Ende 2023 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Letizia y yo, also Letizia und ich. Und darin geht es darum, dass Letizia angeblich eine Affäre mit ihrem Ex-Schwager Jaime del Burgo gehabt haben soll. Im Mai diesen Jahres kam dann das zweite Buch raus mit dem Titel Los Silencios de Letizia, also das Schweigen Letizias. Und in den Büchern schreibt er, dass Felipe und Letizia seit Jahren getrennt leben sollen, nur noch eine Scheinehe führen, in getrennten Betten schlafen, nicht mehr miteinander sprechen und nur eben für diese öffentlichen Auftritte das Ehepaar spielen. Und angeblich soll sogar der spanische Geheimdienst involviert gewesen sein, der Felipe jedes Mal berichten sollte, wo und wann sich Letizia mit wem aufhält. Genau, und dann gibt es eben diesen Jaime del Burgo.
Also ihren Ex-Schwager.
Genau, er ist der Ex-Mann von Letizias Schwester Thelma. Mit der war er 2012 bis 2014 verheiratet. Und er soll eben Letizias langjähriger Liebhaber gewesen sein. Sogar in der Nacht vor der Hochzeit mit Felipe sollen sie zusammen gewesen sein. Als Beweis postete er bei X, also früher Twitter, ein Foto, das Letizia selber von sich aufgenommen hat, also ein Spiegel-Selfie, das sie zeigt mit einem Schal, der ihm gehört. Und dazu hat sie ihm eine Liebeserklärung geschrieben. Und ja, er hört einfach nicht auf. Also erst vor kurzem hat er wieder behauptet in einem Interview, dass Letizia mit ihm fliehen wollte nach Amerika, um mit ihm zusammen via Leihmutter ein Kind zu bekommen und dass er eben während der ganzen Ehe mit Felipe eigentlich der Ehemann war und Felipe der Liebhaber und dass sie eben auch immer noch Kontakt haben. Also Ende Mai soll anscheinend auch das letzte Telefongespräch zwischen den beiden gewesen sein.
Okay, also es klingt total wild und kompliziert. Also sowohl der Journalist als auch ihr Ex-Schwager behaupten, Letizia sei untreu gewesen sozusagen. Aber hat sich das Königshaus denn zu diesen schwerwiegenden Gerüchten jemals geäußert?
Also die haben sich wie zu erwarten nicht dazu geäußert, aber es ist schon auffällig, dass sie Felipe und Letizia nach diesen Anschuldigungen mit gemeinsamen Auftritten eben zeigen wollen, was für ein Powerpaar sie sind und dass sie nichts irgendwie auseinanderbringt und die Gerüchte eben damit dementieren wollen.
Okay, also sie haben sozusagen ganz klassisch Einheit demonstriert und sich als Paar gezeigt. Aber was steckt hinter diesen Anschuldigungen? Und wie glaubwürdig sind denn diese beiden Männer? Also der Ex-Schwager, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, weil er kennt Letizia ja auch wirklich persönlich. Aber auch der Journalist, also wie glaubwürdig sind die beiden?
Also es ist halt besonders bitter, dass diese Anschuldigungen genau von Jaime Peñafiel kommen. Der gilt als renommierter Adelsexperte in Spanien, war 30 Jahre lang bei der Tageszeitung El Mundo angestellt, hat jetzt eben auch vor kurzem seine Anstellung dort verloren. Der offizielle Grund lautet aus Budgetgründen, aber inoffiziell ist es, weil einfach die Tageszeitung auch mit diesen ganzen Attacken gegen das Königshaus von ihm nicht mehr klargekommen ist. Außerdem gilt Jaime Peñafiel auch als langjähriger und alter Freund von Juan Carlos, also dem ehemaligen König, der ja jetzt im Exil lebt und der ja mit Letizia anscheinend auch von vornherein nicht so gut klargekommen ist. Also für mich persönlich ist da sehr viel Rache irgendwie mit im Spiel, eben alles daran zu setzen, das Königshaus und das Königspaar vor allem zu Fall zu bringen. Kollegen. Und auch bei dem Ex-Schwager, also Jaime del Burgo, habe ich das Gefühl, ist so ein Stück angeknackstes Ego mit dabei. Also vielleicht waren sie mal tatsächlich ein Liebespaar und sie hat ihn dann für Felipe verlassen. Und man kann sich ja nur vorstellen, dass vielleicht bis heute sein Herz noch gebrochen ist.
Ja, ich kann es verstehen. Und ich glaube, es war ja zum Beispiel auch bei dem Journalisten damals so, wie du es gerade schon angesprochen hast, dadurch, da er immer so eng mit Juan Carlos war, hatte er immer Zugang. Und dann, ab dem Punkt, wo Letizia ja auch immer mehr in die Rolle der Königin gewachsen ist, hat sie ihn ja auch immer mehr rausgedrängt. Also er hat ja gar keine Infos mehr bekommen, er wurde nicht mehr eingeladen. Und klar, das kränkt natürlich das Ego, den Stolz. Ich kann mir schon vorstellen, dass für ihn jetzt einfach nur noch eine Sache zählt und das ist Rache nehmen an Letizia.
Und so ähnlich war es tatsächlich auch bei Jaime del Burgo. Er war auch sehr nah am Königspaar dran. Er war jahrelang mit denen auch gut befreundet, war bei deren Hochzeit dabei, hat Letizia anscheinend dazu ermutigt, auch Felipe zu heiraten. Also er war auch von Anfang an irgendwie mit dabei und dann irgendwann wurde er auch quasi rausgekickt.
Ja, also es klingt auf jeden Fall wie nach einer klassischen Seifenoper. Felipe und Letizia haben sich ja jetzt natürlich als Einheit gezeigt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man immer wieder mit Gerüchten zu kämpfen hat, dass der oder die andere untreu gewesen ist mit der Affäre, mit der anderen Affäre, das macht ja was mit einem und ist natürlich auch nicht einfach für eine Ehe. Wie steht's denn um die Liebe der beiden?
Also man muss sagen, dass die beiden ja von Anfang an eigentlich keinen leichten Start hatten. Letizia war selber Journalistin und dann haben sich die beiden verliebt und ja, sie wurde auch aufgrund ihres Berufs und ihres Standes quasi vom Palast gar nicht richtig akzeptiert. Auch das Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter, Königin Sophia, gilt als angespannt. Dennoch haben die beiden zusammen schon so viele Tiefen überwunden und zwei gemeinsame Kinder bekommen. Und zumindest zeigen sie nach außen hin auf jeden Fall, was für ein Powerpaar sie sind.
Aber das Affärendrama rund um Letizia ist ja nicht der erste Skandal, der das Königshaus erschüttert. Vor allem Philippes Vater, du hast es am Anfang schon ein bisschen angesprochen, der frühere König Juan Carlos, hat für unfassbar viele Schlagzeilen gesorgt. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen zusammenfassen, was seine größten Skandale waren.
Ja, also da weiß man manchmal gar nicht, wo man anfangen soll. So seine drei größten Skandale waren, dass immer wieder im Raum stand, dass er in Korruptionsfälle verwickelt war. Dann diese Elefantenjagd 2012, man erinnert sich vielleicht, da war er auf einer Luxussafari in Afrika, während halt sein Land in einer tiefen Rezession steckte. Und eben auch seine langjährige Affäre mit Corinna Sein-Wittgenstein, der ja auch immer wieder sehr viel Geld geschenkt hatte und mit der er auch unbedingt zusammen sein wollte. Also er hatte auch die Pläne, eben seine Frau Sophia zu verlassen, um mit ihr zusammen zu sein.
Ja, Juan Carlos war wirklich kein unbeschriebenes Blatt, gerade was andere Frauen anging. Ich weiß, dass meine Mutter mir schon immer davon erzählt hat, dass man immer die schlimmsten Geschichten über ihn gehört hat, also wo meine Mutter jünger war. Und man muss sagen, das hat sich ja dann wirklich richtig zugespitzt bei Juan Carlos. Und die spanische Monarchie stand dann auch kurz vor dem Aus, oder, damals?
Ja, also das Volk hat sich so stark von ihm abgewandt. Über 60% der Spanier wollten damals seine Abdankung und über die Hälfte der Spanier waren an dem Punkt, wo sie gesagt haben, sie unterstützen die Monarchie nicht mehr. Und wenn man eben die Unterstützung des Volkes nicht mehr hinter sich hat, ist es halt schwer, die Monarchie und die Königsfamilie halt aufrecht zu erhalten. Und die einzige Möglichkeit, um die Monarchie zu retten damals, war eben den Thron frei zu machen. Und Juan Carlos hat dann eben auf Drängen seiner drei Kinder, Christina, Felipe und Elena, schließlich abgedankt und Platz für seinen Sohn gemacht und auch für eine Zeitenwende quasi.
Und das war ja 2014. Und man denkt jetzt, jetzt ist es eigentlich erstmal vorbei. Aber es wurde ja trotzdem nicht ruhig um Juan Carlos. 2020 kamen ja nochmal ganz viele Dinge über seine kriminellen Geschäfte ans Licht.
Genau, also man muss sich das vorstellen, als er noch König war, genoss er natürlich auch Immunität. Aber als er dann abgedankt hat, ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung während seiner Zeit, als er noch König war. Und wie du schon gesagt hast, das alles kam dann 2020 an die Öffentlichkeit. Und auch in diesem Jahr flüchtete Juan Carlos dann ins Exil nach Abu Dhabi, wo er den Schutz seiner reichen Freunde genießt, mit denen er auch früher in den Geldgeschäften ja verwickelt war. Man muss aber dazu sagen, dass er auch schon Nachzahlungen aus seiner Steuerhinterziehung an den spanischen Staat geleistet hat.
Aber das bedeutet, dass Juan Carlos, darf er jetzt nochmal ab und zu für eine Woche nach Spanien oder gar nicht?
Also er musste ja eigentlich nicht ausreisen, er hat das selber bestimmt, hat aber trotzdem immer drauf gepocht, dass er trotzdem für die Ermittlungen, für die Staatsanwaltschaft noch zur Verfügung steht. Also dass es quasi nicht aussieht wie so eine reine Flucht vor der Strafverfolgung.
Okay. Mhm.
Und der letzte öffentliche Auftritt war bei dem Begräbnis von der Queen, wo er auch nach England gereist ist und mit seiner noch Frau Sophia, mit der er aber seitdem eigentlich getrennt ist, zusammen bei der Beerdigung von Queen Elizabeth teilgenommen hat.
Okay, verstehe. Ja, und wäre auch komisch, wenn es nur ihn als Übeltäter gäbe. Es gibt ja noch jemand, und zwar die Schwester von König Felipe, Infantin Cristina von Spanien. Sie war mit ihrem Ex-Mann Iñaki Urdangarin in eine riesige Korruptionsaffäre verstrickt. Er landete im Gefängnis und sie darf seitdem kein Mitglied mehr der spanischen Königsfamilie sein.
Genau, also Iñaki hat durch seine Stiftung öffentliche Gelder in Millionenhöhe veruntreut und dabei hat ihm eben geholfen, seine besonderen Beziehungen zum Palast, ich meine, er war mit der Tochter des damaligen Königs quasi verheiratet. Und Cristina, also die Tochter von Juan Carlos, war auch damit verstrickt, so dass Juan Carlos dann eigentlich keine Möglichkeit hatte, als ihnen die Titel zu entziehen. Und seitdem sind sie eben keine Working Royals mehr, wie man so sagt. Und auch eine weitere Maßnahme, die Juan Carlos danach ziehen musste, war, dass er den Haushalt der spanischen Königsfamilie öffentlich zugänglich machte für die spanische Bevölkerung, sodass da ein bisschen mehr Transparenz herrschte und die Bevölkerung auch wieder Vertrauen bekommt ins Königshaus.
Ja, ist schon krass, wenn man sich denkt, eigentlich haben die alle ja schon genug und dann werden trotzdem irgendwie Millionen Gelder in Millionenhöhe veruntreut und dass es dann sogar jemand wie Cristina weiß und akzeptiert, finde ich echt enorm. Also es ist wie ein schlechter Film.
Trotzdem sind am Horizont zeichnen sich schon wieder dunkle Wolken ab, weil der Jaime del Burgo, also dieser vermeintliche Liebhaber von Letizia, plant eine vernichtende Doku über sie und die Königsfamilie, die 2025 rauskommen soll. Aber ich denke, dass Leonor, Sophia und ihre beiden Eltern eben auch diese Hürde wieder nehmen können und daraus stark hervorgehen.
Glaube ich auch. Und man sieht es ja auch im Vergleich zu den anderen Königshäusern, die sich ja auch schon viel moderner aufgestellt haben, dass es klappt und ja, es ein Vorteil ist. Und ich bin gespannt, was noch passiert und ich freue mich schon jetzt auf die pikanten Details, die du gerade angesprochen hast.
Werbung.
Erstaunliche News aus dem britischen Königshaus. Nach 4 Jahren im kalifornischen Montecito soll es Prinz Harry wieder zurück in seine Heimat Großbritannien ziehen. Er soll bereits nach passenden Immobilien suchen. Aber was bedeutet das für seine Ehe mit Meghan? Die hat sich ja in seiner Heimat so gar nicht wohl gefühlt. Wir schauen mal in die Sterne, was ein Umzug für die Beziehung der beiden bedeuten würde. Prinz Harry hat am 15. September Geburtstag und ist vom Sternzeichen Jungfrau. Seine Ehefrau hat am 4. August Geburtstag und ist daher Löwe. Das Sternzeichen Jungfrau ist analytisch, pragmatisch und neigt dazu, sorgfältig über jeden Schritt nachzudenken. Der Löwe hingegen, ein Feuerzeichen, lebt leidenschaftlich, ausdrucksstark und liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Diese Unterschiede können sowohl für eine Anziehungskraft zwischen Harry und Meghan sorgen, aber gleichzeitig auch sehr viele Spannungen erzeugen. Und Prinz Harry als Jungfraumann durchlebt derzeit eine Phase der Reflexion und innerer Klärung. Das liegt gerade am Einfluss des Neptun. Und der könnte bei Harry den Wunsch nach Versöhnung stärken. Aber Meghan als Löwenfrau ist natürlich stolz und fest entschlossen, sich in ihrer Umgebung zu behaupten. Jetzt haben sie sich gerade ein neues Zuhause und soziales Umfeld in Amerika gebaut. Wäre zurück nach England zu gehen, da nicht ein Rückschritt? Sie könnte es zumindest so empfinden. Löwen haben einen starken Drang nach Freiheit und Selbstverwirklichung. Und Meghan könnte Bedenken haben, dass Harrys Rückkehr nach England diesen Drang einschränkt. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg liegt in der Kommunikation. Beide müssen ihre Bedürfnisse klar zum Ausdruck bringen. Meghan muss sicherstellen, dass Harry versteht, wie wichtig ihre Freiheit und Identität für sie sind. Harry wiederum wird Meghan gegenüber seine Sehnsucht nach Versöhnung und Stabilität erklären müssen, ohne sie dabei zu übergehen. Die Sterne deuten darauf hin, dass Harry tatsächlich eine Chance hat, sich mit seiner Familie zu versöhnen. Unser kosmischer Tipp: Mit Kommunikation, Verständnis und gegenseitigem Respekt könnten Harry und Meghan einen Umzug meistern. Eine Rückkehr nach England muss auf keinen Fall ein Rückschritt für ihre Beziehung sein, sondern es könnte letztlich die Türen für eine tiefere Verbindung und ein harmonischeres Leben öffnen, sowohl innerhalb ihrer Ehe als auch mit Harrys Familie. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.